Ich hoffe, ihr habt die Pause genossen. Habt sie auch genossen, kurz geguckt, wie sich die Dinge hier verändert haben. Schön. Hey, wir haben ja so in dem ersten Teil hoffentlich ein bisschen Unruhe, ein bisschen Ärger, ein bisschen Nachdenklichkeit provoziert. Und jetzt geht's in der zweiten Runde zur Frage, wie kommt man denn da auf Spur? Wie kommt man denn auf Spur? Gibt es denn da irgendwelche Methoden, Konzepte von Christian Schwarz oder von irgendeinem schlauen Forscher? Und ich muss euch enttäuschen, mit der richtigen inneren Ausgangslage funktioniert so gut wie jedes Konzept. Und mit der innerlich schwierigen Ausgangslage funktionieren die besten Konzepte nicht. Es ist nämlich nicht eine Frage von Konzept, sondern alles beginnt mit Leidenschaft. Darüber werde ich am Sonntag auch nochmal die Predigt, die habe ich bewusst so angepasst, weil das ein Thema ist, das ich in die Gesamtgemeinde versuche reinzulegen, durch das, was ich euch mitgebracht habe. Das ist ein Schlüssel. Leidenschaft ist ein Schlüssel. Menschen, die etwas bewegen und bewirkt haben und einen Unterschied auslösen mit ihrem Leben, sind Menschen, die eine Leidenschaft haben. Du hörst ihnen zu und du spürst, die sind innerlich selber davon so gepackt, dann entweder zündest du dich an, und du wirst auch davon gepackt oder du gehst auf Distanz. Aber wenn du die Geschichte der Menschheit betrachtest und nach Leuten guckst, die einen Unterschied in diesem Leben und dieser Welt bewirkt haben, waren es immer Menschen mit einer Leidenschaft. Biblisch gesprochen ist der Vers aus Philipper 3, Vers 12 mein Leib- und Magenvers. Das ist ein Schlüsselvers. Der Paulus sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich schon alles erreicht hätte, oder schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Der Schlüssel für Gemeindeerneuerung, Gemeindeentwicklung, Dynamik des Glaubens, persönlichen Glaubens, ist das Ergriffensein von Jesus Christus. So, du kannst zum Beispiel ein rechtgläubiger, ein orthodox denkender Typ sein. Du hast alle Glaubenssätze korrekt, du kannst die auswendig aus dem Heidelberger Katechismus aufsagen oder was immer dein Lehrbuch ist. Und du bewegst nichts und du bewirkst nichts. Rednern sagt man zum Beispiel, du musst unbedingt Augenkontakt halten, du musst Körpersprache einsetzen, du musst eine Intensität haben. Dann kannst du Leute reinziehen in ein Thema. Und habe ich gedacht, es ist gut, dass das heutzutage so ist, weil das ist mal naturell. Ich muss ja nicht viel machen. An diesem 24. Mai 1979, ich war in meinem Zimmer in Wörstadt am Schloss 8. Ich hatte von ein paar Leuten was über den Glauben gehört und habe diese Glaubensgemeinschaft erlebt, die mich positiv angesprochen hat. Aber keiner hat mir so von Jesus erzählt, dass mir irgendeine Idee gekommen wäre, dass ich mit Gott irgendwie bewusst einen Schritt gehen müsste. Und es war an diesem 24. Mai, warum weiß ich das noch so? Das war der Himmelfahrtstag des Jahres. Und mittags um 17 Uhr bin ich in meinem Zimmer und von einem Moment auf den nächsten ändert sich die Atmosphäre in meinem Zimmer. Ich konnte das nicht erklären, was da passierte. Ich erlebte mich, wie ich vor meinem Bett kniete, wie ein Jahr später da mit meiner Mutter. Da kniete ich alleine vor diesem Bett. Und ich habe meine Hände so halb gehoben, obwohl ich nichts von Charismatik wusste und dass man das nicht darf und so. Ich wusste das nicht. Ich habe es einfach gemacht. Gesagt, Gott, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Ich möchte dir mein Leben geben. Ergreife mein Leben. Und gebrauche mein Leben. Ich möchte mit dir in Verbindung stehen. Und während ich so dieses Gebet spreche, in etwa mit diesen Worten, fällt mir ganz viel ein, was bis dahin nicht in Ordnung war in meinem Leben. Ich begann, diese Dinge auszusprechen und Gott zu geben, meine Sünden bekennen, aber ich kannte diese Vokabel nicht. Ich habe es einfach gemacht. Und dann diese Einladung, Gott, komm in mein Leben. Und dann kam eine Freude in mein Leben, eine Begeisterung, eine Leidenschaft. Ich bin dann runtergesaust zu meinen Eltern, die zu dem Zeitpunkt noch keine Christen waren. Und ich sagte meiner Mutter, ich habe mein Leben Gott gegeben. Meine Mutter, was hast du gemacht? Die hatten richtig Sorge, jetzt dreht der Teenie völlig ab. Und das hat mich nicht verwundert, weil die kannten Gott ja nicht. Aber die Baptisten, die haben mir das Gleiche gesagt. Die hatten die Sorge, der dreht ab. Und ich weiß noch, ich habe dann in der Baptistengemeinde Schillerplatz hab erzählt, welche Erfahrungen ich mit Gott mache. Und da gab es so einen Teil im Gottesdienst, wo man erzählen konnte, was man mit Gott erlebt hat in der Woche. Und ich stand jeden Sonntag da vorne. Und ganz ehrlich, ich habe die genervt. Ich meine, meine Leidenschaft, die an diesem Tag, an diesem 24. Mai 1979 um 17 Uhr angezündet wurde, nervte die anderen Christen. Und dann gibt es diesen Satz, den jemand sagte, ich sage nicht wer, weil vielleicht kennt er die Person sogar oder über Ecken, weil es ja alles hier regional ist. Normal sage ich immer, wie der Typ heißt, aber ich sage lieber nicht. Ich will ja niemanden in eine blöde Situation bringen. Der sprach mit einem anderen aus der Gemeinde und dann mit dem Pastor, Paul Peschen, damals noch Pastor. Und dann waren die sich einig, diese honorigen Personen, und sagten mir, das war ihre Vision für mein Leben. Du kühlst auch noch ab. Die waren so provoziert von meiner Leidenschaft für Gott, dass sie irgendwie sich wehren, abgrenzen mussten. Denn Leidenschaft provoziert. Weil Leidenschaft in Frage stellt. Später habe ich gedacht, ich habe so viele Männer getroffen, die Christen sind, die haben mehr Leidenschaft für ihren Job, für ihr Wohnmobil, für ihr Motorrad, für ihren Sport, als sie es je für den Glauben hatten. Sie sagen alles schon korrekt, aber wenn das Gespräch auf Computer kam eine Zeit, haben die Augen mehr geleuchtet. Und die Karrierepläne haben die Augen mehr geleuchtet. Und als Mann warst du schon eh immer in so einer blöden Situation, begeistert zu sein. Weißt du, im Fußballstadion, da kannst du die Hände heben, einen Schal schwenken, da kannst du dich verkleiden, Trikot von deinem Verein tragen. Da kannst du laut krölen, da kannst du beim Eckball so oder beim Freistoß. Das, keiner würde sagen so, in der Kirche denken die alle, du hast aber echt einen an der Klatsche. Wie sind die denn komisch drauf? Und dass das Außenstehende irritiert, weil die Kirche anders wahrgenommen haben, weil wir eine andere Geschichte haben, das ist nachvollziehbar. Aber dass Mitchristen irritiert sind davon, irritiert mich bis heute. Und über dieses Thema möchte ich mit euch jetzt sprechen. Der Nachbar, die da so eben so nachbarschaftlich von mir standen, dann im Gottesdienstraum, das so laut hörbar sagten, der kühlt auch noch ab, der hat mich damals verletzt. Aber langfristig hat er mich gesegnet, um es mal fromm zu sagen. Jedes Mal, wenn meine Temperatur runterging, habe ich mich an den erinnert. Never, ever werde ich abkühlen. Den Gefallen tue ich dir nicht. Das ist das Geheimnis. Es braucht Leidenschaft. Es braucht nicht Rechtgläubigkeit. Es braucht nicht Pflichtbewusstsein. Obwohl vieles im Gemeindeleben läuft über Leute, die innerlich verpflichtet sind, die einfach treu sind. Und Treue ist ein Wert, den das Neue Testament sehr deutlich auch benennt. Von einem Haushalter wird nichts anderes erwartet, dass er treu ist. Leidenschaft ersetzt nicht Treue, aber Leidenschaft ist das Feuer. Wenn die Leidenschaft ausgeht, dann wird alles zwar formal richtig, aber es wird blutleer. Wenn eine Leidenschaft aus einer Beziehung rausgeht, wisst ihr, dann ist man auf einmal von herzlich zu höflich gewechselt. Und viele Gemeinden sind sehr höflich miteinander, aber schon lange nicht mehr herzlich. Und was Menschen berührt, ist Leidenschaft, ist Begeisterung. Ich habe eine Zeit nebenberuflich einfach aus Spaß und der Freude ein Grafikbüro aufgebaut in Altensteig, in diesem Jugendzentrum, was wir da hatten. Da haben wir da einige Firmen gegründet, die wir später in der GmbH zusammengefasst haben. Glauben und Leben, alles kam da zusammen. Und das war eine tolle Erfahrung, die mir von Anfang an einen ganzheitlichen Blick des Glaubens geöffnet hatte. Und da hatte ich dann ein Grafikbüro gestartet. Eine Artdirektorin von Scholz & Friends hatte sich bekehrt, die ist dann aus Hamburg nach Altensteig gezogen. Wir haben ein Grafikbüro gemacht und als ich dann nach Oldenburg ging, habe ich das weitergeführt. Und dann mache ich für so einen Konzertveranstalter Plakate. Und dann ist so ein Typ, der so klassische Konzerte macht. Ich gebe das ehrlich zu, ich bin nicht der große Klassikfan, außer es ist eine Filmmelodie in einem Blockbuster. Ansonsten höre ich in der Regel wenig Klassik. Und das war dann ein Typ, der hat so einen Meistergeiger aus New York. Und für den habe ich dann diese Werbung gemacht und dann bekam ich zwei Karten geschenkt. Und ich habe schwäbischen Einschlag, zwei kostenlose Konzertkarten. Was macht man? Geht natürlich hin, ne? Also Heike und ich da hingegangen, in die letzte Reihe gesetzt, weil Klassik ist überhaupt nicht unser Ding. Wir dachten, na, mal gucken, was da jetzt passiert. Und es ist so ein Meistergeiger mit seiner Schülerin. Dann packt er seine Geige aus und sagt, stellt sich so vor, sagt, das ist eine, oh, ich sage das immer falsch, ja, aber ihr werdet mich sicher gleich korrigieren. Das ist eine Stradivari. Strato oder Stradi, ne? Stradivari. Das ist eine Stradivari, wir haben die extra versichert, weiß ich, 250.000, irgend sowas. Und ich bin groß geworden in der Familie. Meine Eltern waren einfache Leute. Wenn jemand Geige bei uns in der Nachbarschaft geübt hat, das hat immer so gekratzt und meine Mutter hat immer gelästert. Das war so unser Modus zu Hause. Kratzen, lästern, so habe ich Geige kennengelernt. Also, ich werde das Konzert überleben, aber ich will mich auch weiterbilden. Dann legt er seine Geige da an, den Bogen, und fängt an zu spielen. Und wir sind verzaubert. Und dann spielt er in der Leidenschaft auf so einem Instrument, das mit Leidenschaft gebaut wurde. Und ich als Nicht-Klassik-Fan bin komplett verzaubert. Heike ebenso, komplett verzaubert. Und das passiert, wenn man mit Leidenschaft sein Leben lebt. Und das ist das Geheimnis von Gemeindeerneuerung, ist Leidenschaft. Und nicht Leidenschaft für ein Gemeindeprogramm, für eine Struktur, für ein Konzept, für ein System, sondern es beginnt mit dieser Leidenschaft für Jesus Christus. Ich ergreife, weil ich ergriffen bin. Und das Haupthindernis für Gemeindeerneuerung ist, dass Christen nicht ergriffen sind von Jesus Christus. Ich habe es leider nicht verstanden. Ich muss zugeben, ich bin so schlecht in dem ganzen Thema bis heute. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Ich kann mich nur an noch ein zweites Konzert erinnern. Da hat einer Gitarre gespielt. Ein Gitarrenkonzert. Habe ich auch die Werbung gemacht, Gitarrenkonzert. Und Gitarre lag mir schon näher. Gerhard hat mir Gitarre spielen beigebracht. Ich hatte keinen Rhythmus, kein Rhythmusgefühl. Übrigens, die Baptisten waren so genervt von mir, dass ich kein Rhythmusgefühl hatte. Ich habe sie aus dem Singen rausgeschmissen oder die haben mich aus dem Gitarrespiel rausgeschmissen. Es war eine Tragödie. Hartmut Schulz war damals unser Gitarrist. Und Hartmut ist zum Zivildienst gegangen. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, Zivildienst. Da war er weg. Und dann habe ich Gitarre. Und es war so ein Generven. Wir hatten sonntags abends die Jugendstunde. Und dann kommt der Jochen Kormanns Haus, den kennt ihr, Arzt hier. Dann kommt dann der Jochen und hat noch eins, zwei im Schlepptau. Und dann gucken die mich so bedeutungsvoll an. Ich denke, was passiert jetzt? Sagen die, Lothar, das mit dem Rhythmus ist irgendwie schwierig mit dir, ne? Ja, das sehe ich ein. So. Aber es gab ja keinen anderen Gitarristen. Das ist manchmal so ein Vorteil, ne? Sie haben schon genug Not gehabt, dass sie mit mir dann doch irgendwie weitergehen wollten. Und so ist es manchmal auch im Gemeindeerneuerungsprozess. Manchmal ist die Not so groß, dass du keine Alternative hast und dann wagst du etwas, was eigentlich dumm ist. Wichtiges geistliches Prinzip. Jedenfalls die drei sagen, wir haben gedacht, wir legen dir mal die Hände auf und beten für dich. Wir hatten gerade so einen charismatischen Aufbruch, die haben irgendwie so fancy Stories gehört, dass da irgendwas passieren könnte. Dann haben die das echt gemacht. Haben über die Hände die Frisur gelegt, haben für mich gebetet, dass ich ein Rhythmusgefühl bekomme. Und ich hatte ein Rhythmusgefühl. Der Gerhard hat es dann mir verfeinert, Shuffle und die ganzen Rhythmen, dass ich die lerne, so die technische Seite, aber das Grundgefühl nach diesem Gebet. Jedenfalls hatte ich so einen Bezug zu dem Gitarre, und dann das Konzertgitarre, und dann fängt ein Typ an zu spielen, klassische Gitarre hieß es. Na, ihr wisst ja, wie ich zur Klassik stehe. Na, mal gucken, was das wird. Aber wie gesagt, die Karten waren wieder umsonst. Also, geht mal hin. Ne? So. Jedenfalls habe ich dann da dem zugehört und auf einmal fängt er an zu spielen und ich war verzaubert. Dessen Name weiß ich noch, David Qualley. Und David Qualley spielt wahnsinnig gut. Wenn ihr von ihm mal Stücke auf Spotify oder Apple Music, müsst ihr mal reinhören. So anspruchsvoll, der hat Beatles-Songs hat er da interpretiert, wo du eigentlich denkst, der müsste noch eine Hand mehr haben. Das geht eigentlich nicht. Und viele Gitarristen, die gut spielen, scheitern an dem, was David Qualley an Technik entwickelt hat. Und wieder diese Leidenschaft und diese Begeisterung und diese Hingabe und wieder diese Inspiration. Und unser Punkt, an dem wir uns entzünden, ist die Person Jesus Christus. Ist nicht ein Gebäude, ist nicht eine Struktur, ist nicht ein Konzept. Gemeindeerneuerung beginnt, wenn Menschen an der Person Jesus Christus sich entzünden. Sie ergreifen, sie fangen an, anders zu leben. Schaut mal, wie der Paulus das sagt. Ich setze alles daran, um ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Der ist so intensiv in seiner Formulierung. Noch im griechischen Grundtext, es kommt so richtig intensiv rüber. Warum macht er das? Weil er muss, weil ein Pastor ihn einpeitscht, weil ein externer Referent sagt, man müsste das machen, weil er von Christus ergriffen ist. Und das ist der Schlüssel für Gemeindeerneuerung. Meine Frage an dich an der Stelle ist, bist du von Jesus Christus ergriffen? Bist du informiert über Jesus? Kannst du mir von Erfahrungen erzählen, die 15 Jahre oder 20 oder 40 zurückliegen? Oder bist du heute in diesem Moment ergriffen von Jesus Christus? Danke, Jesus, du bist das Beste, was mir je begegnet ist. Jesus, du bist mein Leben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, dass er gekommen ist, um das Leben zu bringen, das Leben im Überfluss. Jesus ist die Quelle, aus der alles entspringt, durch die alles besteht und auf die alles zuläuft. Und wenn dieser Jesus mich nicht ergreift, kann ich so rechtgläubig sein bis zum geht nicht mehr. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist ja das Zitat von Aurelius Augustinus. Und die Frage, wie entzünde ich mich? Wie werde ich denn so brennend? Indem ich Jesus anschaue und indem ich mit Menschen Umgang habe, die mit Jesus Umgang haben. Die inspirieren mich, die zünden mich neu an. Und dann muss dieser Prozess beginnen. Gemeindeerneuerung beginnt in diesem Bild der glühenden Kohle. Wo sind die glühenden Kohle der Stami? Oder die glimmenden Kohle? Vielleicht habt ihr keine glühenden zurzeit, aber ein paar glimmende gibt es bestimmt. Ihr glimmenden Kohle. Wo kommt ihr zusammen? Wenn der Wind Gottes, und das ist der Heilige Geist, auf diese Kohle Einfluss nimmt, hineinbläst, dann entzünden die sich und die Temperatur steigt. Und dann steigt insgesamt die Temperatur. Dann wird es warm in der Stami und man ist gerne da. Und auf einmal fangen Leute an, sich auf ein Ziel auszurichten, Prioritäten zu verändern. Ich hatte eine Familie in Gifhorn gehabt. Er ein promovierter Landwirt, ich wusste gar nicht, dass sowas geht, promoviert und Landwirt, war aber so. Und sie auch eine Praktikerin und die hatten Kohle und so und ein Wohnmobil. Und der Klassiker, die haben jede freie Minute genutzt, um die Welt zu erkunden. Und dann begann dieser Gemeindeerneuerungsprozess. Und ich weiß noch den Tag, wo die zu mir kommen und sagen so, ja, wir müssen so ein bisschen unser Reiseverhalten überlegen, weil wir sind weg und wir hören, was am Sonntag da passiert und wir sind genervt, dass wir das nicht mitkriegen und wir haben überlegt, wir machen jetzt so Blöcke im Jahr, wo wir weg sind, dass wir die meisten Sonntage da sind. Ja, könnt ihr machen, ne? Und dann fingen die an, die waren auf einmal jeden Sonntag da. Und jeden Sonntag blieben die bis weiß ich wie lang und haben dann Leute zu sich nach Hause genommen und ihr Potenzial, ihr Wirtschaftskraft, ihr Vermögen setzten sie auf einmal ein und bauten Gemeinde mit. Und dann fragten mich Leute, wie hast du das gemacht? Die Leute waren doch immer weg und jetzt sind die auf einmal immer da. Und die sagten, ich will nichts mehr verpassen. Hier passiert so Großartiges Sonntag für Sonntag. Wenn ich sonntags nicht da bin, ich habe was verpasst. Ich habe was verpasst, was bei Menschen passiert. Ich habe was verpasst, was in den Predigten passiert. Wir haben natürlich angefangen, auch dann schlau das Gemeindeleben aufzubauen. Ich habe in Predigtreihen angefangen zu arbeiten. In Esslingen war so ein Typ, der ein kreativer Unternehmertyp, ist in einer Lebenskrise, trennt sich von seiner Frau und irgendwen schleppt ihn mit in unseren Gottesdienst. Und es war 2008, als diese Bankenkrise kam. Und dann habe ich eine vierteilige Reihe über die Bankenkrise gemacht und was die Bibel dazu sagt. Und dann hockt er, und dann natürlich dann eine Sprache, die der versteht und Gedankengänge, die er kennt. Viele Christen sind gedanklich in einer Welt unterwegs, in der sind nicht Christen überhaupt nicht unterwegs. Das ist überhaupt nicht die Art, wie sie denken. Aber für uns ist das unheimlich geschlossen und logisch, aber für einen VIP ist das total weit weg. Das sind nicht seine Fragen, das sind nicht die Themen, über die er nachdenkt. Und die Aufgabe war für uns in der Verkündigung, wie komme ich in das Hirn rein von Leuten, die um mich herum leben? Was sind ihre Fragen? Die Antworten, die kommen natürlich aus Gottes Wort. Und das ist zeitlos, das ist ewig, das hat eine Power, das verändert Menschen. Aber die Fragen sind eben die Fragen, die sie haben. Und dann haben wir so die Bankenreihe aufgebaut. Und dann kommt er den ersten Sonntag mit, weil er einfach so verletzt ist. Seine Frau hat ihn verlassen und jetzt sitzt er da im Gottesdienst, hat nicht so Interesse am Glauben, aber hört dann diese Predigt und erlebt diese Menschen und diese Begegnung. Und es ist eine Reihe. Beim Rausgehen, ich hab's wie heute noch, wo er sich bei mir dann verabschiedet, sagte, und nächste Woche geht's weiter. Ja, ja, wir bauen da auf. Okay, dann komme ich wieder. Und dann kam er das nächste Mal und das nächste Mal und das nächste Mal und das nächste Mal. Und irgendwann haben wir ihn getauft, irgendwann haben wir ihn verheiratet und irgendwann ist er als Selbstständiger dann in den Süden gezogen, weil er da eine bessere Plattform hatte für seinen Job. Und sowas könnte doch hier passieren. Aber es passiert mit Leidenschaft, mit Begeisterung, mit Entzündetsein. So, die Kohle zusammenholen, die ein bisschen glühen oder glimmen und die unter den Einfluss von Gott bringen, dass der Wind Gottes hineinbläst und dann geht diese Leidenschaft in Temperatur auf. Und dann können kältere Kohle dazugeholt werden. Nie exklusiv, wir die Brennenden, wir die wahren Christen. Ach, vergiss das. Der Traum von Gott ist sowieso, dass sein Wort weitergeht. Nicht, dass es irgendeinen exklusiven Club von Checkern gibt. Gottes Sehnsucht ist, die ganze Welt zu berühren. Durch dich. Eure Begeisterung ist ansteckend. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann kannst du die kalte Kohle dazulegen. Den Skeptiker, den Zweifelnden, den Schwachen. Es wird immer größer, es wird immer wärmer. Das Potenzial wächst. Gemeinde kann so großartig sein, wenn der Kern sich an Christus entzündet. Wo steht ihr da als Stami? Seid ihr leidenschaftlich für Jesus Christus? Streitet euch über Gebäude und über manch anderes, aber seid ihr leidenschaftlich für Jesus Christus? Das ist das Geheimnis. Ich habe hier eine Reflexion für euch. Vielleicht wollt ihr die erstmal so ein paar Minuten für euch selber machen. Und fragen, hey, vielleicht persönlich fragen und dann auch gemeindlich fragen. Bin ich von Christus ergriffen? Habe ich eine geistliche Leidenschaft für die Gemeinde, wenn du es persönlich fragst? Welche glühende Kohle müssten hier zusammenkommen? Mit wem müsste ich zusammenkommen? Was müsste mein nächster Schritt sein? Ich will euch, bevor ihr da reingeht, sagen, wie ich mich regelmäßig entzünde. Denn die Frage war, hey, stimmt, genau das ist es. Der Alltag ist oft so schroff, die Last so groß. Gemeindeerneuerung oft so frustrierend. Mannheim ist so ein dickes Brett. Wenn ihr auf meinen Blog geht, könnt ihr lesen, das ist abgesprochen mit der Leitung, ich berichte da ganz ehrlich drüber. So ein dickes Brett. Woher kommt das Feuer? Das Feuer kommt bei mir aus der regelmäßigen Bibellektüre. Ich habe vielleicht 20 Mal die Bibel schon durchgelesen. Jeden Morgen dieses Wort Gottes aufnehmen. Nicht als eine intellektuelle Übung, sondern als eine Herzensübung. Gott spricht zu mir durch dein Wort. Und da passiert was. Gottes Wort korrigiert mich. Ich habe mich ganz bewusst unter Gottes Wort gestellt. Und es darf zu mir reden. Es darf mich korrigieren. Es darf mich ansprechen. Gott spricht mich so oft an und deckt Haltungen auf, Bitterkeit, Frust, Dinge, die zu Killern der Leidenschaft werden. Zeigt mir, wo ich mich entschuldigen muss, wo ich um Vergebung bitten muss. Aber vermittelt mir auch, wie sehr ich geliebt bin. Wie sehr Gott von mir begeistert ist, was für ein Traum er für mein Leben hat. Ich lese diese Texte und ich saug sie auf. Eine andere Art, wie ich mich entzünde, ist Spaziergänge. Ich habe oft mehrfach die Woche habe ich so eine Stunde, wo ich einfach laufe. Und ich kann übrigens nicht beten, wenn ich sitze. Gell? Da kann ich nur immer kurz beten. Ich muss irgendeine Motorik immer haben. Ich muss mich immer bewegen. Ich glaube, ich habe nicht ADHS, aber ich glaube, ich muss mich bewegen. Und dann habe ich solche Runden, die ich laufe. Wenn ich dann anfange zu laufen, beginne ich automatisch zu beten. Und dann bringe ich alles vor Gott und ich weiß, ich darf ihm alles sagen. Alles, was mich bewegt, was mich berührt, was mich traurig macht, was mich hoffnungsvoll stimmt. Alles, was ich nicht verstehe. Und ich muss Gott ja nicht begreifen. Wenn ich Gott begreifen könnte, wäre er sowieso nur eine Projektion meiner Vorstellung. Gott ist ja per Definition viel größer als mein Verständnis, das je erfassen könnte. Also bringe ich ihm das wie ein Kind und ich schmeiße ihm alles vor die Füße. Und diese Runden sind für mich total wichtig. Und dann sind es Begegnungen. Ich suche bewusst Begegnungen mit Menschen, die geistlich leidenschaftlicher sind wie ich. Ich fahre bewusst an Orte, wo Menschen Gott lieben und ich das erlebe, dann entzündet es mich. Und langfristige Beziehungen. Gerhard zu treffen und mit ihm zusammen unterwegs zu sein, das inspiriert mich. Ich kenne nur zwei oder drei Leute von den Tausenden, die ich kennengelernt habe, die so sind wie Gerhard. Die allermeisten Menschen, wenn ich denen was erzähle, sage, hey, ich habe das und das erlebt, ist die Antwort, oh ja, ich habe da auch schon was zu erlebt. Und dann kriege ich ihre Story. Die benutzen mein Stichwort, um ihre Story mir aufzudrücken. Und ich so nach ein paar Minuten merke ich so, ah, du bist gar nicht an mir interessiert. Gerhard ist seit über 40 Jahren an mir interessiert. Er hört was und fragt, Lothar, wie war das? Wie hast du da gefühlt? Wie geht das? Wie geht's dir jetzt? Hast du irgendeinen Plan? Hey, könnte ich dir irgendwie helfen? Wow, und er ist einer meiner Ermutiger, wenn ich aufgeben will. Beim Gerhard kann ich schonungslos, beim Andreas Knirin, ich kann schonungslos sagen, was mich frustet. Wenn ich als Heuchler unterwegs bin, kühle ich ab. Die Realität, die Wahrheit sagen zu können und der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, das ist einer meiner Lieblingssätze, ne? Fakten sind Freunde. Guck dir an, was Fakt ist. Teil mit jemandem diese Dinge. Und diese Grundentscheidung, die damit verbunden ist in meinem Leben, lautet, Gott, ich möchte immer leidenschaftlich sein. Danke, lieber Schiller-Blätzler, der kühlt auch noch ab. Danke für diesen Satz. Gott, ich will nie abkühlen. Und dann gehe ich in diesen Phasen zu Menschen, die mir so nahe stehen. Und ich gebe ihnen den Einblick in mein Herz. Aufrichtig und ehrlich zu sein. Ich sage den Gemeinden oft, wo ich unterwegs bin, lieber zwei Stufen weniger geistlich, weniger toll wirken, aber echt sein. Echt sein. Gott berührt und begegnet dir da, wo du echt bist. So, wo sind die glühenden Kohlen? Bist du von Christus entzündet? Sagt dir das Buch von Markus Spieker über Jesus. And he write über Jesus. Studier Jesus, lese die Evangelien. Guck dir an, wer dieser Jesus ist. Guck, wo das alles so glatt gespült ist, wo das Bild von Jesus so vollständig und fertig ist, aber dich nicht mehr berührt. Lass dich neu von diesem Jesus packen. Der Geist Gottes will dich dahin bringen. Such Leute, die auch von ihm gepackt sind. Such die glühenden Kohle. Und als Stami, ihr bräuchtet ein Kernteam, das so richtig Temperatur hat. Also so 800, 900 Grad so in der Mitte, das wäre richtig gut für euch. Wäre energetisch nicht schlecht in diesen Tagen, aber geistlich wäre es vor allen Dingen gut. Okay, geht doch mal in die Fragen rein, ein paar Augenblicke in der Eigenreflexion und dann einen kurzen Austausch vielleicht mit Nachbarn oder einer Person, wo du vertrauensvoll sein kannst. Vielleicht sitzt dir auch eine Konstellation zusammen, wo du dich jetzt in dieser Fragestellung nicht wohlfühlst, dann geh doch zu jemandem, wo du weißt, da bin ich ganz offen. Das fällt mir leicht zu sprechen.